SWR aktuell. Kontext.
4 Tage lang treffen sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen im oberbayerischen Schloss Elmau zum sogenannten G7-Gipfel. Die Präsidentschaft hat derzeit Deutschland inne. Im SWR aktuell Kontext berichten Barbara Kostolnik, Claudia Sarre, Martin Breitkopf und Louis Knoll über Deutschlands Rolle in der Welt und eine G7-Präsidentschaft, die mehr ist als nur ein politischer Kraftakt.
18.000 Polizistinnen und Polizisten werden den Gipfel zwischen dem Flughafen München und Schloss Elmau bewachen. 3.000 Journalisten aus aller Welt und die teilnehmenden Delegationen werden den Ort am letzten Juniwochenende fluten. Die Euphorie der Bevölkerung hält sich in Grenzen. Bürgermeisterin Koch.
Ganz klar, was sollen die erst machen? Schon wieder? Also das ist jetzt Originalton werden, Felserland. Warum schon wieder? Das kostet so viel Geld. Ja, stimmt. Ist so. Ich bin eine Pragmatikerin. Es ist jetzt so, das wird angenommen und das Bestmögliche herausgeholt.
Das Bestmögliche ist, dass der Markt seine Filetstücke vermietet hat. Kongresshaus, Eisstadion und Olympiaskistadion an die Polizei, den Parkplatz der Hausbergbahn für das Pressezentrum an das Bundespresseamt. Die große Unbekannte ist die Anzahl und Zusammensetzung der Demonstranten, die gegen die G7-Staaten auf der einen Seite oder für mehr Klimaschutz auf der anderen Seite protestieren werden.
Aber wer kommt dieses Mal dazu? Kommen Leute Gewaltbereite dazu? Wir leben in Zeiten, wo es Menschen für notwendig erachten, sich mit ihren Handflächen an die Straße zu kleben.
Für diese Klientel hat die Polizei vorgesorgt. 50 Arrestzellen sind im Bereich des Skistadions gebaut worden. Auf der grünen Wiese, wo im Winter die Skispringer auf Weitenjagd gehen. Jürgen Dodell, Kriminalbeamter aus dem Vorbereitungsteam der Polizei.
Also gerade diese Klimaaktivisten, die sich ankleben, die verhalten sich alle sehr friedlich. Und darum kommen wir da meistens nicht rein in diese Widerstandshandlungen. Die werden zwar hier reingebracht und auch abgearbeitet, aber möglichst schnell wieder dann auch entlassen.
Nicht so schnell auf die andere Seite der Gitterstäbe kommen jene Demonstranten, die hier von einem Schnellgericht abgeurteilt werden. Die bayerische Justiz hat gleich alle Abteilungen mit Staatsanwaltschaft, Richtern und dem Arrestbereich in 260 Containern vor Ort zusammengefasst.
Unser Ziel ist es, möglichst die Leute nicht lang hier herin zu haben, sondern eigentlich, dass das eine Kurzzeitverwahrung darstellt.
Wer sich strafbar macht, wird dann von hier gleich in ein anderes Untersuchungsgefängnis verlegt. 2015 waren es nur wenige Demonstranten, die in den zweifelhaften Genuss dieser Einrichtung kamen. Das hofft man auch im Rathaus, dass der Gipfel durch andere Schlagzeilen in Erinnerung bleibt. Bürgermeisterin Elisabeth Koch.
Wir sind im Fokus der ganzen Welt. Und das zu einer Zeit, wo es in meinen Augen ganz dringend notwendig ist, dass Menschen miteinander reden. Dass zum Beispiel die Vertreter der G7-Staaten nebeneinander stehen und auch nach außen Einigkeit präsentieren.
Das wünschen sich viele Menschen im Landkreis, dass die Ergebnisse des Gipfels den immensen Aufwand rechtfertigen.
Ob die Ergebnisse am Ende wirklich so sein werden, wie sie sich viele erhoffen, etwa beim Klimaschutz, hängt auch vom Verhandlungsgeschick des Gastgebers ab. Deutschland war politisch schon immer ein Schwergewicht. Doch den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz können viele noch nicht so richtig einschätzen, auch in den USA. Hier blickt man mit großem Interesse auf Deutschlands Rolle in der neuen Weltordnung.
Im Biergarten Berliner in Washingtons Stadtteil Georgetown. Die Gäste sitzen an Bierbänken und genießen Köstritzer Schwarzbier, Bratwurst und Sauerkraut. Einen Bezug zu Deutschland oder gar zur deutschen Politik hat hier allerdings kaum jemand. Oder weiß hier irgendeiner, wie der neue deutsche Bundeskanzler heißt?
No, I don't. Didn't follow it too much.
What I know? I don't know the name of the chancellor. No.
Not really. Do you?
Not a great deal, no.
Keine Ahnung. Das Klischee, dass der Durchschnittsamerikaner sich nur wenig mit Weltpolitik beschäftigt, ist damit bestätigt. Allerdings hatten die Amerikaner auch nicht viel Zeit, sich den neuen Namen zu merken. Kanzler Scholz war erst einmal am 7. Februar zum Antrittsbesuch in Washington.
Delighted to have the Chancellor here today, Chancellor Scholz, we've met before.
Damals äußerte sich Präsident Biden lobend über seinen Gast und die deutsch-amerikanische Freundschaft.
Deutschland ist einer von Amerikas wichtigsten Bündnispartnern. Wir arbeiten gemeinsam daran, einen russischen Angriff zu verhindern, den Herausforderungen in Bezug auf China zu begegnen und die Stabilität auf dem Westbalkan zu fördern.
Seit dem Besuch des Kanzlers im Weißen Haus hat sich die Weltordnung grundlegend geändert. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist die internationale Sicherheitsordnung eine andere. Die westlichen Staaten haben Sanktionen gegen Russland verhängt, die beispiellos sind in der Geschichte. Die USA haben wieder die Führung übernommen unter den NATO-Staaten. Und Deutschland investiert plötzlich Milliarden in seine Verteidigung und beteiligt sich an Waffenlieferungen in die Ukraine.
Ich war beeindruckt von den Ankündigungen von Kanzler Scholz nach dem 24. Februar, seiner Rede zur Zeitenwende. Damit hat er Jahrzehnte deutscher Außenpolitik über den Haufen geworfen, unter anderem das Verbot von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.
Erklärte die Top-Diplomatin aus dem US-Außenministerium Karen Donfried vor wenigen Tagen auf Nachfrage. Der russische Angriff auf die Ukraine sei so etwas wie Deutschlands 9/11 gewesen, sagt sie, der Beginn einer neuen Zeitrechnung.
In the wake of February 24, this surely was Germany's 9/11. It changed the calculation for Germany.
In der Vergangenheit hätten sich bereits mehrere US-Regierungen gewünscht, dass Deutschland eine größere Rolle spiele in der Sicherheitspolitik, so die Diplomaten.
Germany, of course, has been a critical ally and partner.
Deutschland ist natürlich seit Jahrzehnten ein wichtiger Verbündeter. Wir glauben, dass das deutsche Engagement eine Kraft für die gute Sache ist. Daher begrüßen wir diese Entscheidungen und die Rolle, die Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine spielt.
And very much applaud the role Germany is playing in its support for Ukraine.
Deutschlands neues Engagement kommt in Washington gut an. Umso mehr, da Berlin sich bei den Waffenlieferungen zunächst zögerlich gezeigt hatte. Wochenlang wurde die deutsche Regierung für ihre Lieferpraxis kritisiert. Dass Deutschland nun Verantwortung übernimmt und sogar schwere Waffen liefern will, habe für die US-Regierung große Bedeutung, sagt Peter Sparding, Experte für deutsch-amerikanische Beziehungen beim German Marshall Fund in Washington.
Aus amerikanischer Sicht ist Deutschland der entscheidende Partner in Europa, vor allem natürlich in der Europäischen Union, als wichtigstes Land, als größte Wirtschaftsmacht. Und man setzt hier viel daran, das Verhältnis zu stärken und vor allem natürlich auch die Unstimmigkeiten, die unter der Präsidentschaft von Trump entstanden waren, wieder auszubügeln.
Unstimmigkeiten waren unter anderem, dass Deutschland nach Ansicht der USA jahrzehntelang nicht genug in die NATO einbezahlt hatte und dadurch das 2%-Ziel nicht erreicht wurde. Durch die Entscheidung, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren, sind diese Vorwürfe nun vom Tisch. Der Konflikt um die NATO-Zahlungen war allerdings nicht das einzige Streitthema, so Peter Sparding.
Weitere Knackpunkte sind in der Handelspolitik. Hat ja nicht nur die Trump-Regierung ein Augenmerk drauf gelegt. Der permanente deutsche Handelsüberschuss war schon unter Obama immer wieder Thema. Ich glaube, dazu kommt noch die Frage von Nord Stream 2, die lange diskutiert wurde. Das hat sich jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine erledigt.
Nord Stream 2 Pipeline aufgegeben, 2%-Ziel erfüllt, Waffenlieferungen zugesagt. Außerdem will die Bundesrepublik sich langfristig vom russischen Gas und Öl unabhängig machen. Die Entscheidungen sind getroffen. Allerdings muss Deutschland seine Glaubwürdigkeit noch beweisen und seine Versprechen auch einlösen, erklärt Charles Kupchan, Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität in Washington.
Scholz' government has repaired some of the initial sense of being too tentative.
Die Scholz-Regierung hat einiges von dem anfänglichen Zögern und Zaudern ausräumen können. Aber ja klar, man wird Berlin weiter beobachten, um sicherzustellen, dass diese Dynamik anhält.
Der frühere Sicherheitsberater im Team von Ex-Präsident Obama befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine den Bündnispartnern noch einiges abverlangen wird. Die transatlantischen Partner müssten sehr darauf achten, ihre Allianz nicht zu gefährden.
Here in the United States. Gas is very expensive.
Hier in den USA gehen die Benzin- und Lebensmittelpreise nach oben. Wir sehen die Anfänge einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Es könnte in Teilen Afrikas zu einer Hungersnot kommen. Angesichts all dieser Probleme bin ich in Sorge, dass diese westliche Einheit nicht ewig währt.
That the Western unity and resolve that we've seen so far may not last forever.
Die Blicke aus Washington richten sich also auch auf den neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz will, dass der G7-Gipfel einen entscheidenden Schub gibt, etwa beim Thema Klimaschutz. Dafür schmiedet der Kanzler Allianzen. Denn eines soll es aus seiner Sicht nicht geben: deutsche Alleingänge.
Potsdam, Brandenburger Tor, Ende Mai, ein Sonntagmorgen. Olaf Scholz hat zur Sprechstunde in seinen Wahlkreis geladen, um Bürgerinnen und Bürger zu treffen. Etwa 300 sind gekommen, trotz des sehr mäßigen Wetters. Und sie erleben, oh Wunder, tatsächlich einen zweifelnden Bundeskanzler.
Heute Morgen war ich mir nicht sicher, ob das eine richtige Entscheidung war, nicht in einen Saal zu gehen, sondern nach draußen. Aber irgendwie ist das Wetter ja auf unserer Seite und ein bisschen Nieselregen können die meisten von uns ja ab. Also insofern, schönen Dank, dass Sie alle gekommen sind.
Scholz will über die Ukraine reden als einfacher Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 61, aber natürlich auch als Bundeskanzler. Es gibt ja einiges zu erklären. Einfach vorbeikommen und Ihre Frage stellen, fordert das Plakat auf. Auf dem Foto hebt der Kanzler fast beschwörend beide Hände im Gespräch. Und die Fragen lassen nicht lange auf sich warten, auch die kritischen.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, ich bin Mechtel Kretschmann aus Potsdam, 70 Jahre alt, Rentnerin. Vielen Dank für Ihre Ausführungen hier und einige Fragen, die ich auch hätte an Sie stellen wollen, sind beantwortet worden. Aber eins glaube ich Ihnen nicht. Und zwar die Sache mit den schweren Waffenlieferungen. Die ganze Welt schaut auf uns, auf Deutschland. Wir reden hier, reden hier in Talkshows und es wird nichts gemacht.
Die Vorhaltungen prasseln nur so auf den Kanzler ein. Mittlerweile hat auch der Regen eingesetzt. Es schüttet.
Ich sehe das so, dass Sie sich einschüchtern lassen mit Herrn Macron von Putin, dass uns Angst gemacht wird mit dem Atomwaffenanschlag, was nicht passieren wird.
Scholz hört sich alles geduldig an, das Mikrofon fest im Griff, stoisch. Dann sagt er, was er zuletzt immer wieder sagte.
Schönen Dank. Schönen Dank für Ihre Frage und Ihre Haltung. Allerdings muss ich Ihnen widersprechen. Es stimmt einfach nicht, was Sie als Ausgangsannahme haben. Wir liefern sehr viel, sehr schwere Waffen. Ich habe einige davon eben schon geschildert und will das auch noch mal unterstreichen. Und selbstverständlich handeln wir mit Blick auf unsere Verbündeten, gucken, was machen die USA, was macht Frankreich, was macht Italien, Spanien, Großbritannien und orientieren uns bei den Dingen, die wir tun, weil ich immer sage, es kann und soll keine Alleingänge geben.
Keine Alleingänge. Das wird der Kanzler an diesem Sonntagvormittag in diesen 1,5 Stunden Bürgersprechstunde noch sehr oft sagen. Versteckt sich da einer, damit er keine führende Rolle spielen muss? Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Berater der Bundesregierung in außenpolitischen Fragen wiegt bedächtig den Kopf.
Ich verstehe den Satz nicht wirklich, weil das ist hier ein Strohmann-Argument. Niemand fordert von der Bundesrepublik Alleingänge. Die Bundesrepublik, und das ist ja doch das Mantra und berechtigterweise das Mantra der Regierung der letzten 70 Jahre gewesen, kann aus vielfältigen Gründen, begrenzten Ressourcen, historischer Belastung, nur gemeinsam mit anderen handeln. Das ist ein feiner deutscher Außensicherheitspolitik, der nicht erfunden ist, sondern der gut begründet ist.
Und dieser Pfeiler der deutschen Außenpolitik wackelt auch nicht. Dafür wackelt manches andere, vor allem in Bezug auf Russland. Hier wurden langjährige Grundsätze der deutschen Außenpolitik durch den Krieg in der Ukraine regelrecht pulverisiert.
Dass die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten 30 Jahre in der einen oder anderen Form an ein Ende gekommen ist, das war im Herbst letzten Jahres so noch nicht erkennbar. Und von daher beneide ich den Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin und all ihre Berater, Beraterinnen nicht, jetzt für Deutschland einen neuen Rahmen zu zimmern, für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der nächsten Jahre.
Neue Rahmen in einer neuen Weltordnung, in der China und Indien eine immer größere Rolle spielen. Putins Russland zwar von der westlichen Welt zunehmend isoliert ist, aber dennoch ein geopolitisch wichtiger Faktor bleibt. Aus der Zeitenwende-Erklärung des Kanzlers, die er am 27. Februar, 3 Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Bundestag abgegeben hat, kann man herauslesen, was das militärisch für Deutschland bedeutet. Vor den entzückten Augen vieler Unionsabgeordneter und vor basserstaunten Gesichtern etlicher Abgeordneter seiner Ampel-Regierungskoalition hatte Olaf Scholz zumindest die Bundeswehr in einen neuen Rahmen gestellt.
Machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
Mit dem Sondervermögen und der Aufrüstung der Bundeswehr wird Deutschland einen Quantensprung vollführen, so nennt es der Bundeskanzler in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt, fast 100 Tage nach dem Kriegsausbruch. Und er nennt auch eine Konsequenz.
Die Bundeswehr wird wohl dann die größte konventionelle Armee im europäischen NATO-System.
Und noch eine Konsequenz nennt der Kanzler mit einer für ihn seltenen Vehemenz.
Es ist anders als in früheren Zeiten, wo man in Paris, in Warschau, in London, in Washington oder Prag Angst und Sorge hatte, wenn die Bundeswehr so viel stärker war und die deutsche Armee. Sondern es ist Erleichterung, was dort zu spüren ist. Alle sind sehr beeindruckt von diesem Schritt. Endlich, sagen sie, endlich übernimmt Deutschland die sicherheitspolitische Verantwortung, die es im 21. Jahrhundert hat.
Neben dem Kanzler treten vor allem die grünen Minister Habeck und Baerbock international mächtig in Erscheinung. Habeck als Energiebeschaffer und Baerbock als die Botschafterin des neuen Deutschland. Sie bilden den Link zwischen Klima und Außenpolitik. Baerbocks Anspruch ist hier sehr klar. Deutschland wird eine führende Rolle beim Klimaschutz einnehmen. Markus Keim soll sich eigentlich nicht zu Personen äußern, da er die Bundesregierung berät. Im Fall von Annalena Baerbock aber macht er dann doch eine Ausnahme und nimmt den Kanzler in Schutz.
Mein Eindruck ist, der Kanzler wird zu schlecht und die Außenministerin wird zu gut behandelt. Ich meine, sie sieht besser aus als er, sie ist jünger als er, sie ist eloquenter als er. Vor allem ist sie empathischer als er oder kann ihrer Empathie besser Ausdruck verleihen.
Der Kanzler, das weiß man mittlerweile, lässt sich nicht drängen. Wer ihn schiebt, stellt schnell fest, je größer der Druck, desto größer der Widerstand.
Und Widerstand wird es geben beim G7-Gipfel, denn auch die Gegner des Treffens werden wieder präsent sein. Mit einem Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen, mit Demonstrationen und zahlreichen Aktionen, was wiederum die Sicherheitskräfte auf den Plan ruft.
Blaulicht, ein Polizeiauto hält, die Schiebetür geht auf, zwei Beamte springen raus. Das ist ein ganz besonderer Einsatz. Bewaffnet mit einem Gasbrenner geht's zum Tatort. Ein Kanaldeckel. Sind darin Waffen gelagert? Vielleicht sogar eine Bombe? Ein Kontrollblick später, alles ist in Ordnung. Einmal gesichert wird der Deckel versiegelt. Dafür wird ein Klebestreifen aufgebracht. Die Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei hat noch viel zu tun. Viele Gullideckel warten noch auf der Protokollstrecke. Caroline Englert, die G7-Polizeisprecherin.
Eine genaue Zahl kennen wir tatsächlich noch gar nicht. Es wird davon ausgegangen, dass es ein mittlerer fünfstelliger Bereich ist. Wenn Sie überlegen, die Strecke würde ja am Flughafen in München starten, wenn denn die Gäste nicht fliegen können, zieht sich dann Richtung München und von München dann nach Garmisch-Partenkirchen und von hier dann auch noch weiter natürlich bis zum Schloss Elmau.
Ein Riesenakt. Darum hoffen alle auf gutes Flugwetter. Dann ist aber auch all die Arbeit umsonst. Aber da es keiner weiß, muss an der Protokollstrecke auch jedes Grundstück auf Sicherheit gecheckt werden. Jeder Anwohner bekommt Besuch von der Polizei. Der Gipfel löst bei vielen nur noch Kopfschütteln aus. Wie etwa bei Daniel Neuner. Sein Haus steht unmittelbar an der möglichen Route.
Ich muss ehrlicherweise sagen, mit den ganzen Einschränkungen, inklusive der, glaube 160, 170 Millionen, was das Ganze kostet, das sehe ich kritisch. Was ich gut finde, gerade in der aktuellen Situation mit der Ukraine, dass Gesprächsanlass geschaffen wird. Man darf halt hoffen, dass vielleicht ein bisschen mehr dabei rumkommt als beim letzten Mal. Das wäre meine Hoffnung.
Und das war der SWR aktuell Kontext zum Thema der G7-Gipfel und Deutschlands Rolle in der Welt mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten Martin Breitkopf, Barbara Kostolnik, Claudia Sarre und Louis Knoll.